Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch den ersten Petrusbrief. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen. Zu 1. Petrus Kapitel 3. Wir lesen miteinander die Verse 19 bis 22. Und hier heißt es in Gottes vollkommenem Wort: In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du sitzt auf hohen, erhabenen Thron zu Rechten Gottes und du thronst über alle Engel und Mächte und Kräfte und alles ist dir unterworfen. Und so unterwerfen auch wir uns heute Morgen. Wir wollen dich anbeten. Und dich verehren, dir gehorchen und dir dienen. Und wir wollen dich lieben und für dich leben. Und dazu suchen wir jetzt, o Herr, deine Hilfe, deine Kraft. Und wir bitten dich, stärke uns in dieser Stunde, dass wir dir alle mit unserem ganzen Leben alle Ehre geben. Denn du bist es wert. Herr, gepriesen sei dein Name. Segne uns durch dein kostbares Wort. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Am Mittwoch durften wir in der Gebetsstunde hören, dass der Apostel Paulus für die Kolosser betet, dass Gott sie stärken möge. Da haben wir gelesen in Kolosser Kapitel 1, Vers 11, dass Paulus betet, dass sie gestärkt werden mögen mit aller Kraft, nach der Macht von Gottes Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut. Jeder von uns hat seine Kämpfe und jeder von uns hat Tage, wo er am liebsten aufgeben wollen würde. Tage, die schwer sind. Und darum brauchen wir alle ganz dringend und auch du Hilfe. Wir brauchen Gottes Kraft, eben damit wir ausharren, eben damit wir dranbleiben, dass wir nicht verzweifeln und nicht aufgeben. Und gerade dazu hat Petrus seinen ersten Brief geschrieben, um uns zu stärken. Und Petrus schreibt an Christen, die unbedingt Stärkung brauchten, die Fremdlinge auf Erden sind, die nicht länger zu dieser Erde gehören, zu dieser Welt und darum so einiges zu erleiden haben. Denn die ungehorsamen Menschen um uns herum, die machen uns das Leben schwer. Sie versuchen uns einzuschüchtern und sie bedrohen uns, sie schmähen uns. Und wir haben gelesen, manche Frauen, manche gläubige Frauen, sie haben ungläubige Ehemänner, die nicht glauben, die ungehorsam sind. Und manche von den Christen waren Sklaven und hatten Sklavenhalter, die sie schikaniert haben, unterdrückt haben, geschlagen haben. Und wenn wir den ersten Petrusbrief lesen, dann verstehen wir, dass Petrus schon am Horizont eine größere Verfolgung aufkommen sieht. Und dass die Christen damit rechnen müssen, dass sie ihr Leben verlieren werden. Und Petrus ermutigt gerade diese, auszuharren, dran zu bleiben. Er ermahnt sie, dass sie durch all das Leiden durch weiter Christus heilig halten in ihrem Herzen und nicht das Böse mit Bösen vergelten, sich nicht rächen, sondern vielmehr segnen und weiter Gutes tun und leiden für das Gute. Und Petrus ermutigt die Christen in allererster Linie dadurch, dass er ihre Augen richtet auf Christus, der für uns gelitten hat, der uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir in seinen Fußspuren wandeln mögen. Denn Christus hat für uns gelitten, er ist gestorben, aber er blieb nicht im Tod, sondern er ist auferstanden. Er triumphiert über alle seine Feinde. Er ist aufgefahren zum Himmel und hat sich gesetzt zu Rechten Gottes. Und darum, liebe Christen, seid auch ihr mutig und stark und hart aus und seid bereit, für das Gute zu leiden. Denn euer Herr und Meister, euer Erlöser, er sitzt bereits im Himmel. Er ist in den Himmel gegangen, er sitzt zu Rechten Gottes. Und auch er wird euch zu sich holen, wenn ihr doch nur für das Gute leidet. Wenn ihr ausharrt, wenn ihr dranbleibt, Christus wird euch retten, sicher. Er wird euch retten. Euer Erbe ist im Himmel bereits schon aufbewahrt für euch und wartet auf euch. So hart nun aus und seid treu bis in den Tod. Und auch heute Morgen soll deine Seele gestärkt werden. Du sollst gekräftigt werden, um treu zu sein. Und der Apostel Petrus gebraucht nun einen Vergleich, um die Christen zu stärken in ihrer Situation. Er vergleicht unsere Situation mit der Situation von Noah, mit der Rettung, die Noah einst erlebte in der Arche. Und das wollen wir uns heute Morgen genauer anschauen. Wir haben zwei Punkte. Erstens wollen wir uns Noahs Rettung in der Arche anschauen und zweitens wollen wir uns unsere Rettung in der Taufe anschauen. Und möge es so sein, dass du durch diese Worte gekräftigt wirst, Christus treu zu leben mit ganzer Hingabe. Also erstens nun, Noahs Rettung in der Arche. Lesen wir noch einmal Verse 19 und 20. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Petrus spricht von einer Zeit, die durch und durch von Ungehorsam geprägt war, von Rebellion gegen Gott. In 1. Mose Kapitel 6 lesen wir, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Alles Sinnen, nur böse den ganzen Tag. Alle Bewohner der Erde waren durch und durch verdorben. Und Gott wusste, dass er sie vernichten müsste. Und dennoch schreibt uns Petrus hier, wartete Gott ab. Petrus spricht davon, dass die Langmut Gottes abwartete. Das ist diese unbegreiflich heilige Eigenschaft Gottes, seine Langmut. Dass Gott geduldig abwarten kann, dass er nicht sogleich seinen heiligen und gerechten Zorn ausgießt auf all jene, die sein Gericht verdienen, sondern dass er ihnen Zeit gewährt, dass er abwartet, ob sie nicht wohl Buße tun werden. Gott wartet, er ist geduldig, Gottes Langmut wartete ab. Doch die Menschen, sie kehrten nicht um. Gott sandte einen Prediger, Noah. Petrus nennt ihn an einer anderen Stelle den Prediger der Gerechtigkeit. Er predigte. Er rief die Menschen zur Umkehr. Gott befahl ihnen, eine Arche zu bauen. Und erst als Noah 600 Jahre alt war, sandte Gott diese Flut. Von der gesamten Weltbevölkerung gab es nur einen Mann, Noah und seine Frau, und seine 3 Söhne, die Frauen hatten, also insgesamt nur 8 Seelen, die zu dieser Zeit Gott glaubten, ihm gehorchten und in das Rettungsboot, die Arche, gingen. Nur 8 Seelen von der gesamten Weltbevölkerung. Petrus sagt, es waren wenige. Vers 20. Als Gottes Langmut abwartete, als die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Wenige. Es war also schon immer so, wie Christus es einst sagte in Matthäus Kapitel 7, Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Aber wenige sind es, die durch diese enge Pforte eingehen in das ewige Leben. Es war schon immer so. Und überleg dir das. Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, er hatte die gesamte Welt gegen sich. Keiner glaubte ihm. Keiner wurde gehorsam. Mehrere Jahrzehnte lang baut er an diesem Schiff und er sieht, wie Tiere herbeikommen. Wie all die verschiedenen Tiere Gott gehorchen. Und sie kommen. Und sie treten ein in die Arche. Und wie wird Ausschau gehalten haben, ob vielleicht auch ein Mensch auftaucht am Horizont und vielleicht auch gehorsam sein wird. Aber keiner. Tag für Tag kein einziger. Die Tiere gehorchen ihnen aufs Wort. Aber die Menschen ballen ihre Faust zum Himmel und fluchen Gott. Sie kommen nicht in die Arche. Wie muss das wohl gewesen sein für Noah? All die Jahrzehnte, wo er die Arche baute und keiner gehorcht ihm. Nur seine Familie. Und wie werden die Menschen ihn verspottet haben, ein Schiff zu bauen, wo doch kein Wasser in Sicht ist? Noah baute die Arche im Glauben. Und er baute weiter. Er predigte weiter. Noah war ein Zeuge gegen die gesamte Welt, die untergehen sollte. Aber er knickte nicht ein. Er gab nicht auf. Er harrte aus. Und schau, er ging in die Arche. Und urplötzlich, als Gott die Tür schloss, sandte Gott diese gewaltige Flut, die Noah nur im Glauben sah vorher. Und das Wasser kam von allen Seiten, von oben und von unten. Und die gesamte Welt, sogar die höchsten Berge, wurden mit Wasser überflutet und keiner überlebte. Als allein die Familie Noahs. Das war das Gericht Gottes, sein Zorn über die Bosheit der Menschheit. Petrus gebraucht nun diese bekannte Geschichte. Und diese Geschichte war sehr bekannt in der Region, wo die Christen wohnten, an die Petrus schrieb. Es gab sogar Münzen, die geprägt waren mit der Arche Noah und so weiter und so fort. Diese Geschichte war sehr beliebt, auch unter den Heiden. Und er gebraucht diese Geschichte, um die Christen zu ermutigen. Und das führt uns jetzt zu unserem zweiten Punkt. Unsere Rettung in der Taufe. Petrus sagt, Vers 21, das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Petrus spricht davon, dass auch wir gerettet werden müssen. Und da stellt sich zunächst die Frage, wovon denn? Oder wovor denn? Es sendet Gott denn jetzt noch einmal eine Sintflut? Nein, wir wissen, Gott hat versprochen, er wird nicht noch einmal diese Welt verderben durch eine Flut. Aber Gott wird etwas anderes tun. Schaut mal in Kapitel 4, Vers 7, was der Apostel Petrus hier sagt. Er sagt, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Was? Petrus sagt, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Das heißt, die Welt wird untergehen. Sie wird wieder untergehen. Aber wie genau? Petrus gibt uns schon hier einige Hinweise in seinem ersten Brief, aber ganz ausführlich erklärt er es dann in seinem zweiten Brief, wenn ihr mal mit mir aufschlagt, 2. Petrus, Kapitel 3. 2. Petrus, Kapitel 3. Wir lesen ab Vers 6. Da spricht der Apostel schon wieder über die Flut, über die Sintflut. Und er sagt dort in Vers 6, die damalige Welt wurde vom Wasser überschwemmt und ging unter. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts, des Verderbens der gottlosen Menschen. Petrus sagt uns also, nicht Wasser wird diese Erde wieder verderben, sondern was? Feuer. Feuer wird über die gottlosen, ungehorsamen Menschen kommen. Vers 8. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern jetzt kommt es wieder. Er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche, Klammern, von euch verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Gott wartet also wieder geduldig ab, wie in den Tagen Noahs. Er will, dass Menschen gerettet werden. Und es kommt der Tag, da hat das Warten ein Ende und er sendet sein Gericht plötzlich. Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm, an diesem Tag, werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen und die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Petrus lehrt uns also, dass das Ende der Welt bevorsteht. Und nicht durch Wasser, sondern durch Feuer, durch Gottes brennenden Zorn, wenn Jesus Christus erscheint. Warum wird das so sein? Warum wird Gott das wieder tun? Nun denkt einmal an Noah. Die Flut, die Sintflut, die hat Noah gerettet. Wovor? Vor allem Bösen. Als er die Arche nach der Sintflut wieder verlassen durfte, da setzte er seinen Fuß in eine erneuerte Welt, in eine gereinigte. Eine gereinigte Welt. Ohne Rebellen und Gewalttäter und ohne all den Gottlosen. Es war eine Rettung für die Familie von Noah. So wird es sein, wenn der Herr Jesus Christus erscheint. Wenn er kommt zum Gericht mit all seinen Heiligen, so werden sie eine gereinigte Welt betreten. Gereinigt von allen Rebellen und Gottlosen. Und zwar ein für alle Mal. Petrus sagt dann in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 13, lest mal. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gereinigt, erneuert, geläutert, keine Sünde mehr, vollkommene Gerechtigkeit. Das ist, was uns erwartet. Und dafür wird der Herr diese gesamte Welt in Feuer untergehen lassen und sie erneuern. Gott kommt, um die Gottlosen auszutilgen. Genau wie er es getan hat zur Zeit Noahs. Jesus sagt in Lukas Kapitel 17 folgendes. Denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Das heißt, er wird plötzlich kommen. Wie ein Blitz, der einschlägt von einem Ende bis zum anderen, siehst du ihn. In einem Moment. Und dann heißt es dort, und wie es in den Tagen Noahs geschah, wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen, also wenn er wiederkommt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Genauso ist es jetzt, in diesen Tagen, bevor Jesus Christus erscheint zum Gericht im Feuer. Und darum lasst uns hier kurz innehalten. Was ist mit dir? Bist du gerettet? Bist du bereit für den Tag, wenn Jesus Christus plötzlich erscheint, da, wo du es am wenigsten erwartest? Gott wartet jetzt noch. Gott demonstriert seine heilige, wunderbare Eigenschaft, nämlich seine Langmut dir gegenüber. Er wartet. Wie lange wartet er jetzt schon? Wann kehrst du um? Wann ist der Tag gekommen, wo du wahre Buße tust? Irgendwann verriegelte Gott den Eingang der Arche. Und selbst Menschen, die vielleicht noch direkt vor der Arche standen, vorbei. Vorbei. Es gibt keine Möglichkeit mehr, gerettet zu werden. Darum, was tust du eigentlich? Heute, wenn du seine Stimme hörst und er dir zuruft und dich ruft, doch gerettet zu werden, warte nicht, sondern komm. Aber nun stellt sich die Frage, wie kannst du denn eigentlich gerettet werden? Nun, wir bauen ja schließlich keine Arche mehr. Und wir erwarten keine Flut. Also, wie kannst du denn in Gottes Zorngericht gerettet werden vor diesem unauslöschlichen Feuer? Nun, Petrus sagt uns, wie wir gerettet werden vor dem kommenden Zorn Gottes. Vers 21. Wir gehen wieder zurück zu 1. Petrus, Kapitel 3, ab Vers 21. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Petrus lehrt dich, es gibt ein Abbild von dieser Rettung durch die Arche in der Sündflut. Ein Gegenbild, ein Gegenstück. Wir haben also etwas Entsprechendes für uns, etwas, das auch uns rettet vor dem Gericht, nämlich die Taufe. Aber inwiefern wird man gerettet durch die Taufe? Petrus sagt uns zunächst, wie wir nicht gerettet werden können durch die Taufe, was die Taufe nicht ist, damit keine Missverständnisse auftreten. Vers 21. Die Taufe ist nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches. Was hat das zu bedeuten? Nun, es kann zwei Dinge bedeuten, die theologisch auch beide richtig sind. Zunächst einmal, die Taufe ist nicht bloß ein Reinigungsritus, wo es um die körperliche Reinigung geht. Also, dass du irgendwie extern, äußerlich von dem Schmutz deines Leibes gereinigt wirst, damit du dann dadurch irgendwie vor Gott angenehm sein könntest, kultisch rein. Nein, die Taufe ist nicht bloß irgendwie eine Reinigungszeremonie, wie die Juden und auch viele andere Religionen zu tun pflegen. Es geht nicht um Körperreinigung. Es ist aber auch zweitens nicht ein Ablegen von der Sündhaftigkeit des Fleisches. Das heißt, du kannst nicht in der Taufe plötzlich alle deine bösen Neigungen ablegen. Ein Getaufter wird nicht plötzlich ein Sündloser. Petrus ermahnt uns in diesen Briefen, dass wir kämpfen sollen gegen die Begierde, gegen die Unreinheit des Fleisches, die wir noch mit uns herumtragen. Aber was ist die Taufe dann? Inwiefern rettet sie uns? Nochmal Vers 21. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Achtet einmal kurz hier auf drei Dinge. Zunächst einmal erstens, Petrus geht hier selbstverständlich davon aus, dass seine Leser, die Christen sind, was sind? Getaufte sind. Er sagt, dieses Abbild, diese Taufe, die rettet jetzt auch euch, weil ihr getauft seid. Selbstverständlich, im gesamten Neuen Testament gehen die Apostel davon aus, dass Christen getauft sind. Die Heilige Schrift kennt so etwas nicht, ungetaufte Christen. Du bist dann ein Christ, wenn du dich taufen lässt. Aber das Zweite hier auch noch. Lass uns mal über die Wassermenge und über den Taufritus an sich sprechen. Achtet darauf. Also Petrus vergleicht die Taufe mit der Sintflut und der Rettung in der Arche. Die Taufe ist ein Abbild. Die Arche, ihr Lieben, wurde völlig vom Wasser umhüllt. Von oben kam Wasser, von unten kam Wasser, von allen Seiten. So ist biblische Taufe gemäß dem Neuen Testament an allen Stellen völliges Überschüttetwerden mit Wasser. Besprenkeln mit ein paar Tropfen ist der Heiligen Schrift fremd. Nein, durch Untertauchen oder wie viele es gemacht haben in der frühen Kirche, dass du völlig im Wasser stehst und dann Wasser über deinen gesamten Körper gegossen wird, damit du völlig eingetaucht bist im Wasser, das ist biblische Taufe. Es meint, untergetaucht zu werden im Wasser. Es ist verglichen mit der Arche in der Flut. Aber nun, lass uns noch drittens fragen, wer wird denn jetzt getauft? Noch einmal, was sagt der Apostel Petrus uns, was Taufe ist? Er definiert es hier klipp und klar. Da kannst du nicht viel rum interpretieren. Schaut mal, die Taufe ist die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Nur der kann getauft werden, der diese Bitte stellt. Nur der bittet überhaupt um ein gutes Gewissen, der ein schlechtes hat. Getauft wird derjenige, der seine Sünde schmerzlich erkannt hat, darunter leidet, es ihm reut und er weiß, dass er Gottes Gericht verdient hat. Er weiß, dass er es verdient, in den Fluten von Gottes Zorn unterzugehen, in dem unauslöschlichen Feuersee, der in alle Ewigkeit brennen wird. Die Taufe ist für solche Menschen. Taufe in der Heiligen Schrift ist immer die Taufe zur Buße. Die Taufe ist nicht für die Selbstgerechten, nicht für die, die meinen, sie bräuchten keine Rettung. Gott sei schon nicht auf sie zornig. Nein, es ist für solche, die ein schlechtes Gewissen haben. Die wissen, dass sie schuldig sind, die sich fürchten vor dem Zorn Gottes. Diese dürfen zur Taufe kommen. Denn die Taufe ist die Bitte an Gott. In der Taufe, durch die Taufe, stellst du die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Nein, Säuglinge können diese Bitte nicht stellen. Sie haben überhaupt gar kein schlechtes Gewissen. Wir reden hier von Sündern, die Buße tun wollen. Durch die Taufe stellt man Gott eine Bitte und man kommt und bittet ihm: Schenk mir ein gutes Gewissen, vergib mir alle meine Schuld, wasche mich rein von all meinen Sünden, rette mich vor deinem Zorn. Und ich weiß, ich kann mir selber kein gutes Gewissen erarbeiten, noch verdienen. Ich muss dich drum bitten, denn allein du kannst mir das schenken. Aber nun stellt sich die Frage, wie soll das gehen? Also wie kann ein Sünder kommen und er lässt sich taufen und bittet um ein gutes Gewissen und dann durch überschüttet werden mit Wasser kann man plötzlich Vergebung der Sünden haben und ein gutes Gewissen? Nun achtet darauf, was der Apostel Petrus hier schreibt. Er sagt, es ist die Bitte um ein gutes Gewissen. Auf welcher Grundlage denn? Einfach auf der Grundlage, dass ich mit Wasser übergossen werde? Was ist die Grundlage für die Bitte? Die Taufe ist die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen wie? Durch die Auferstehung Jesu Christi. Wie kann ein Mensch ein gutes Gewissen durch die Taufe erhalten? Nun, die Taufe ist die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen, und zwar durch die Auferstehung Jesu Christi. Mit anderen Worten, du kommst mit einem schlechten Gewissen, du fürchtest dich vor dem Zorngericht Gottes und darum lässt du dich taufen und stellst durch die Taufe die aufrichtige Bitte im Glauben an Gott und sagst Gott im Himmel: Ich hörte, dass du deinen Sohn gesandt hast, der für Sünder wie mich gestorben ist, der Gerechte für die Ungerechten. Ich hörte, er litt, er starb, er ging in den Tod. Und ich hörte, du hast sein Opfer angenommen, denn du hast ihn auferweckt aus den Toten. Er lebt, ein Retter, der lebt. Und wegen ihm, wegen diesem auferstandenen Retter jetzt bitte ich dich, schenk auch mir ein gutes Gewissen. Ich bitte dich nicht wegen meinen Werken, wegen dem, was ich getan habe, denn ich verdiene die Fluten deines Zorns. Aber dort ist dein auferstandener Retter, wurde mir gesagt. Und so komme ich und bitte dich um seinetwillen, um den auferstandenen Willen, dass du mir um seines Werkes willen vergibst. Und dass du mir ein neues Leben schenkst, Vergebung, Heil meiner Schuld, Versöhnung mit dir, Frieden, ewiges Leben. Aufgrund von Jesus Christus, den Auferstandenen. Das ist biblische Taufe und nichts anderes, ihr Lieben. Lasst mich noch ein bisschen tiefer gehen. Die Taufe ist ein Abbild von der Sintflut. Psalm 88. Im Psalm 88 hören wir von Jesus Christus prophetisch. Und da heißt es da ab Vers 7, Jesus spricht: Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Und auf mir liegt schwer dein Zorn, mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt und hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen, ich kann nicht herauskommen. Vers 17, deine Zorngluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser. Den ganzen Tag, sie umringen mich allesamt. Das ist Christus. Christus, der in die Fluten des Zornes Gottes ging, in die tiefsten Tiefen des Feuersees Gottes, als er seine brennende Zornesglut über ihn erschüttet hat am Kreuz. So ging er in die Fluten an unserer Stelle. Er hat alles erduldet, das ganze Gericht Gottes an unserer Stelle. Aber er blieb nicht in den Tiefen. Als er für alles bezahlt hat, stieg er empor wie die Arche zum Leben. Die Auferstehung Jesu Christi. Und Vers 22 in unserem Predigttext, 1. Petrus Kapitel 3, nachdem wir von der Auferstehung Jesu Christi lesen, der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Er stieg auf. Empor aus dem Gericht Gottes und sitzt nun zur Rechten Gottes. Er ist in den Himmel gegangen. Er hat das Gericht Gottes an unserer Stelle überstanden. Und alle seine Feinde, alles Böse ist ihm unterworfen, so dass er das Recht hat und die Macht wiederzukommen, die Welt zu reinigen und seinen Fuß auf eine heilige, vollkommen gerechte Welt zu setzen, wo nur Gutes wohnt. Um uns diese Welt zu übergeben und zu sagen, ich habe alles vollbracht für uns. Willkommen in meinem Reich. Dieser Mann, Jesus Christus, ist die einzige Arche. Er ist dieses Rettungsschiff. Er allein, denn über ihm kam schon das Gericht Gottes. Und er stieg empor. Und er rettet all jene, der Auferstandene rettet all jene, die zu ihm kommen. Und das ist die Taufe. Denn wir kommen zu ihm in der Taufe. In der Taufe kommst du und sagst, ich verdiene das Gericht. Weißt du, was das bedeutet, wenn du dich taufen lässt? Du sagst, ich verdiene das Gericht. Ich will in diese Fluten. Ich komme selbst und klage mich selbst an. Ich sage, ich bin schuldig. Ich gehe und die Fluten sollen über mich kommen. Ich lasse mich taufen. Ich gehe unter. Ich verdiene deinen gerechten Zorn. Aber ich gehe im Glauben in diesen Tod, dass ich mit Jesus Christus wieder auferstehe. Und ich nicht einfach im Wasser da drunten bleibe, sondern ich wieder herausgeholt werde. Ich darf heraussteigen aus diesem Fluten durch Jesus, meinen Herrn, sodass ich jetzt ein neues Leben habe. Ein Leben in Gerechtigkeit, ein Leben mit Christus, in ihm, in der Arche. Das ist biblische Taufe. Verstehst du, dass wenn du dich taufen lässt, du damit sagst, ich verdiene das Gericht in den Fluten? Aber um Jesu willen will ich auferstehen und mit ihm leben. Das ist die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dieser Glaube an Christus, dieser Glaubensgehorsam, der in der Taufe sichtbar wird, der rettet Menschen. Taufe heißt, ich steige in die Arche, Christus, meinen Retter. Und darum ist Taufe auch kein Automatismus. Nicht jeder, der getauft wird, ist automatisch in der Arche Jesu. Nein, du musst diese wahre Bitte im Glauben an Christus stellen, sonst ist diese Taufe vollkommen wirkungslos für dich. Und darum lass mich dir sagen, manche Übersetzer sind ein bisschen unzufrieden mit der Übersetzung, die wir hier haben, mit einer Bitte an Gott. Denn sie sagen, dieses Wort Bitte stammt eigentlich aus der Rechtssprache und es meint so viel wie ein Vertragsschluss, wie du gehst einen Bund ein. Wenn du Gott bittest um ein reines, gutes Gewissen, dann ist das eine verpflichtende Bitte. Du gehst einen Bund ein. Die Taufe ist eine Übereignung. Es ist nicht einfach eine leicht dahergesagte Bitte. Es ist eine verbindliche Bitte, eine bindende Bitte. In der Taufe wird dir zugesagt, Christus wird dir geschenkt. Du darfst mit ihm aufstehen, auferstehen aus dem Tod, aus dem Gericht heraus, um ewig mit ihm zu leben. Du darfst jetzt ein gutes Gewissen haben, denn Christus hat ja schon für alles bezahlt in den Fluten. Du brauchst keine Angst mehr vor der Verdammnis haben, vor dem kommenden Gericht und Zorn Gottes. Du hast Vergebung, ewiges Leben. Du darfst nun aufsteigen mit ihm. Ja, bis in den Himmel wirst du emporgehoben durch diese Arche. Aber wenn dir das zugesagt wird, verpflichtest auch du dich, diesem Christus für immer zu gehören. Du verpflichtest dich auch zu leben mit einem guten Gewissen. Du willst ihm gehören. Du gehörst dir nicht länger, du gehörst nicht länger dir selbst. Und darum, was ist mit dir heute Morgen? Bist du schon in dieser Arche? Bist du schon biblisch getauft? Hast du schon diese Bitte an Gott gestellt um ein gutes Gewissen? Wenn nicht, das Gericht Gottes wartet auf dich. Es wird über dich kommen. Und wie Noah damals vor der Arche stand und predigte und die Menschen hereinrief, so rufe auch ich dich heute Morgen noch einmal. Und ich weiß nicht, wie lange der Herr dir noch zu leben gibt. Ich rufe dich, komm hinein in die Arche Jesu Christi. Warte nicht, sondern komm. Und all jene von uns, die ein gutes Gewissen haben, lasst uns schauen heute Morgen auf unseren auferstandenen Jesus Christus. Lasst uns daran denken, im Abendmahl, wie er in die Fluten des Zornes Gottes hinabgeworfen wurde. Wie er alles erlitten hat, wie er alles für uns bezahlt hat. Und wie er jetzt spricht, dass er uns zu sich holen wird, damit wir dieses Mahl mit ihm feiern in dem Reiche seines Vaters. Er sitzt zu Rechten Gottes. Er ist in den Himmel gegangen. Alle Mächte und Kräfte, alle Engel sind ihm unterworfen. Darum lasst uns heute zu ihm kommen und uns ihm neu unterwerfen. Lasst uns neu zu ihm kommen und sagen, du bist mein Herr und mein Gott, ich will für dich leben. Denn erinnere dich an deine Taufe. Es ist eine bindende Bitte. Du gehörst nicht länger dir selbst, du gehörst ihm. Und darum bitte ihm, wenn dein gutes Gewissen vielleicht befleckt wurde durch so manche Sünde, auch in den letzten Tagen, bitte ihm neu um ein gutes Gewissen, den Auferstandenen, weil er doch alles für dich getan hat. Lass dir neu zusprechen im Abendmahl, dass Jesus Christus für dich gegeben ist. Und möge all das, dass Jesus deine sichere Arche ist und du dich nicht fürchten musst, wenn das Feuer herabkommt vom Himmel. Weil du weißt, du bist sicher, wenn diese Welt untergehen wird. So dass du stark genug bist, wie Noah festzustehen. Und wenn selbst die ganze Welt gegen dich ist und dich verspottet, dass du fest bist und gekräftigt bist in diesem Christus. Dazu hat Petrus diesen ersten Brief geschrieben. Dass wenn du leiden solltest, verschmäht werden solltest, verspottet und verfolgt werden solltest, dass du feststehst. Weil du sicher bist in der Arche Gottes, in Christus. Und so lass mich schließen mit Worten von Petrus aus 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit, wo denn? In Christus. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er wird euch vollkommen machen, stärken und kräftigen und gründen. Ihm sei die Ehre. Amen.
Amen.